Wir haben hier im Paul-Gerth-Haus so eine wunderbare Uhr. Die Uhr ist wahrscheinlich angebracht worden, damit die Pfarrer immer nicht zu lange predigen. Aber die Uhr sagt mir, jetzt ist es Zeit. Wir haben 10:30. Ich freue mich, dass Sie und ihr alle da seid. Und ich wünsche, dass wir so eine Minute Stille machen, um uns einzustellen auf diesen Gottesdienst. Die Letzten, die noch den Mantel ausziehen, dürfen sich gerne noch hinsetzen, sodass wir uns auf diesen Gottesdienst einstimmen können. Und nach dem Moment Stille hören wir auf die Eingangsmusik. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewiglich hält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Ich begrüße Sie an diesem Sonntagmorgen mit dem Wochenspruch aus Johannes 12. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und damit ist auf wunderbare Weise der Weg Jesu beschrieben, der für uns in den Tod ging und dadurch viel Frucht gebracht hat. Das sieht man bis heute in dieser Gemeinde. Ich freue mich, dass wir heute mit vielen Mitwirkenden diesen Gottesdienst gestalten dürfen. Thomas Simmank wird predigen, Bertil Balke wird mit uns die Gebete sprechen. Wir haben eine tolle Musikgruppe, wir haben gute Techniker, alles, was man zu einem guten Gottesdienst braucht. Aber etwas fehlt noch. Das wäre der Clou heute, wenn jemand Geburtstag hätte und wir könnten ein Ständchen bringen. Deshalb frage ich mal in die Runde, also der Gottesdienst wird auch ein Clou, wenn wir kein Geburtstagslied singen, aber es wäre was Schönes. Gibt es jemand, der heute Geburtstag hat? Ich sehe keine wild fuchtelnde Hand. Nein, dann haben wir heute keinen. Dann wollen wir miteinander singen das Lied Gott ist gegenwärtig, die angezeigten Strophen Nummer 165.
Herr, wir sind heute zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern. Eine Woche voller Arbeit, Begegnungen und Erlebnissen liegt hinter uns. Vieles beschäftigt uns noch immer. Unsere Gedanken kreisen darum und lassen uns nicht zur Ruhe kommen. Sei du bitte jetzt in unserer Mitte. Lass es in deiner Nähe in uns hell werden. Bringe alle Unruhe zum Schweigen. Fülle uns mit deiner Liebe aus und gestalte unser Leben durch dein Wort. Amen.
Die Schriftlesung steht im Römerbrief im 3. Kapitel, die Verse 21 bis 26. Da schreibt Paulus: Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nichtjude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer gemacht, für unsere Schuld. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht und hat Hoffnung gebracht. Wir wollen miteinander unseren Glauben bekennen und wenn Sie können, stehen Sie doch bitte auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Herzlichen Dank für das, was in der vergangenen Woche in die Beutel geworfen wurde, manchmal auch diskret hineingelegt, weil es Scheine waren. Das Kollektenergebnis letzte Woche betrug 585,78 Euro. Das ist eine tolle Summe. Herzlichen Dank dafür. Während des folgenden Liedes wird gesammelt für den VEM-Freiwilligendienst. Und jetzt mache ich mal was ganz Komisches. Jutta, kommst du mal nach vorne? Ich bin ja auch manchmal spontan, nicht immer. Der Sohn von Jutta, der war mit der Vereinten Evangelischen Mission im Freiwilligendienst unterwegs. Jutta, könntest du mal so in einem Satz sagen, was er da mitgenommen hat oder gelernt hat?
Also unser Sohn war in Tansania und in einem Krankenhaus und hat dort einfach gelernt, sich zu öffnen für andere Kulturen, Verständnis dafür zu bekommen, für andere Kulturen und nicht, ich gehe mit und bringe mit, was uns hier ausmacht und das stülpe ich den Menschen dort drüber, sondern Respekt zu bekommen vor dem Glauben und der Mentalität und Lebenseinstellung der Menschen in Tansania. Er ist auch dann wieder dorthin gegangen, hat ein Praktikum gemacht, ist zurückgekommen und hat dann aber auch bis letztes Jahr dann dort auch gearbeitet in einem Hotel.
Danke. Das war fast druckreif. Und unvorbereitet. Wir hatten ein paar unserer jungen Leute, die mit der Vereinten Evangelischen Mission im Freiwilligendienst im Ausland waren. Eine tolle Sache. Dass das nicht immer so ist und jedes Jahr, dass wir Menschen schicken, das liegt ja auch an den Lebensläufen der ganz unterschiedlichen Menschen. Aber es ist eine wichtige Arbeit und sie lernen ganz viel für ihr Leben. Es heißt auch nicht, dass die dann immer da unten bleiben und uns hier verloren gehen. Viele kommen ja auch wieder und sind wiedergekommen. Also von daher lade ich Sie herzlich ein, jetzt gleich beim nächsten Lied fröhlich für diese freiwilligen Arbeit zu geben. Die Ausgangskollekte ist heute bestimmt für die Bildungsarbeit in kirchlichen Schulen. Es gibt evangelische Schulen, auch in unserer evangelischen Kirche im Rheinland. In Hilden ist zum Beispiel eine. Und diese Schulen, das habe ich jetzt auch neu gelernt, kümmern sich in besonderer Weise auch um Flüchtlingskinder. An den evangelischen Schulen werden ihnen Vertrauen und Sicherheit und das Gefühl von Willkommensein vermittelt. Und durch die vielen Angebote, die es dort gibt, werden diese auch Flüchtlingskinder nicht nur mit Wissen vollgestopft, sondern sie lernen für ihr Leben und sowas wie ein Miteinander entsteht. Das kann entstehen, indem Menschen von hier nach Tansania gehen. Das kann aber auch entstehen, indem wir hier in Schulen miteinander lernen. Und es geht ein gewisser Anteil auch an die Studierendengemeinden, den meisten Hochschulen, auch in unserer Landeskirche. Gibt es Wohnheime, gibt es Angebote für Studierende. Also auch die Ausgangskollekte ist eine attraktive Kollekte. Da lade ich Sie ein, fröhlich zu geben. Und jetzt wollen wir miteinander singen ein Passionslied, wo ich nicht genau weiß, wie gut es bekannt ist. Es ist nicht schwer. Ich habe Frau Goriva gebeten, einfach mal einmal so die Melodie zu spielen, damit wir reinkommen. Ich stehe an deinem Kreuz, Herr Christ. 556.
Ich bete. Gott, unser Vater, ich bitte dich, sprich du zu uns durch dein Wort. Hilf mir, es richtig auszulegen und gib uns allen Ohren, um auf das zu hören, was du uns sagst. Amen. Es gibt Themen im Leben, bei denen es keine Grauzonen gibt. Also Streitfragen, wo man nur die eine oder die andere Position beziehen kann, keinen goldenen Mittelweg. Ein solches Thema ist die neue Mauer am Döppersberg, Hauptbahnhof. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Leser der Wuppertaler Rundschau. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Und das Schönste in der Rundschau sind, wie in jeder guten Lokalzeitung, die Leserbriefe. Und in diesen Leserbriefen, da hat sich in den vergangenen Wochen, wenn nicht Monaten, alles um diese Mauer am Hauptbahnhofsgebäude am Döppersberg in Elberfeld gedreht. Da gibt es die eine Hälfte der Leserschaft, für die ist die Mauer ein Schandfleck, ja, also viel zu hoch, die falsche Steinsorte, unpassende Farbe, auch noch viel zu teuer das Ganze, ein Verrat am Wuppertaler Bürger. Und für diese Gruppe, die sich in den Leserbriefen sehr engagiert äußert, gibt es eigentlich nur eine Lösung für die Stadt, und zwar das ganze Ding einzureißen und etwas ganz Neues aufzubauen. Und dagegen hat sich nach und nach in den Leserbriefen Widerstand formiert. Eine andere Gruppe, die sich auf die Gegenseite stellt und sagt, diese Mauer, wie auch der ganze Neubau am Döppersberg, das ist ein Wunderwerk der modernen Architektur. Und die Stadt wird in hohen Tönen gelobt, dass es pünktlich fertig wurde und auch fast im Kostenrahmen geblieben ist. Sie merken, ich meine das nicht ganz ernst. Vielleicht gibt es doch auch die Möglichkeit eines Mittelwegs bei diesem Thema. Vielleicht kann man sagen, dass die Mauer am Döppersberg doch nicht die allertollste Mauer aller Zeiten ist, aber dass man sie trotzdem stehen lassen und sich vielleicht sogar dran freuen kann. Aber wenn man so eine ausgewogene Meinung hat, dann ist man vielleicht auch eher nicht so, fühlt man sich nicht so dazu berufen, einen Leserbrief zu schreiben. In der Predigt heute haben wir es mit zwei Männern zu tun, die tatsächlich vor einer Entscheidung stehen, wo es nur schwarz oder weiß gibt, nur rechts oder links, nichts dazwischen. Und zwar ist das die Geschichte von den zwei Männern am Kreuz. Von Luther kennen wir es noch als die Schächer am Kreuz. Das berichtet uns Lukas im 23. Kapitel seines Evangeliums. Wir schauen uns in den Wochen vor Ostern ja jeden Sonntag ein letztes Wort von Jesus an, am Kreuz, wie sie uns in den verschiedenen Evangelien berichtet werden. Und heute geht es auch um eines dieser letzten Worte Jesu. Und das steht ganz am Ende von dieser Erzählung über die zwei Männer. Ich lese jetzt mit Ihnen den ganzen Abschnitt mit dieser Aussage Jesu am Ende. Also Lukas Evangelium Kapitel 23 nach der neuen Genfer Übersetzung. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Dann wird einiges andere berichtet und dann geht es weiter mit den zwei Männern in Vers 39. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas berichtet uns, dass zwei Verbrecher mit Jesus zusammengekreuzigt werden, einer links und einer rechts. Die Römer haben das gern mal gemacht, so eine Gruppe auf einmal zu kreuzigen, schön öffentlich, an diesem Hügel der Schädel genannt wurde, damit das alle, die da vorbeigehen, sehen und nicht auf dumme Ideen kommen. Mehr als was wir hier lesen, sagt Lukas uns über diese Männer nicht. Wir erfahren keine Namen und wir lesen auch nicht, was die beiden angestellt haben. Im Markus- und Matthäus-Evangelium werden sie als Räuber bezeichnet. Dass Lukas auch diese Information weglässt, ist vielleicht Absicht. Dadurch, dass die beiden Männer nur in Grundzügen beschrieben werden, können sie gewissermaßen für uns alle stehen. Wir haben in der Lesung gerade eben einen Text aus dem Römerbrief gehört, wo Paulus argumentiert, dass alle, Juden, Griechen, Wuppertaler, gesündigt haben und Gottes Herrlichkeit in ihrem Leben nicht zum Ausdruck kommt, wie es eigentlich sein sollte. Das ist die Botschaft des ganzen Neuen Testaments, dass wir vor Jesus alle gleich sind. Alle in derselben Kategorie wie diese beiden Männer am Kreuz. Und so kann uns dieses unterschiedliche Verhalten der beiden auch ganz persönlich zu einem Vorbild werden, zu einem negativen und einem positiven Vorbild. Der erste Mann schließt sich all denen an, die Jesus verspotten. Die Volksmenge, die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die Herodes und die römischen Soldaten. Alle spotten über Jesus. Dieser Mann weiß, dass Jesus sich als Messias ausgegeben hat. Und jetzt hängt dieser Jesus neben ihm am Kreuz. Darüber kann er nur lachen. Der zweite Verbrecher auf der anderen Seite von Jesus, der hat genau dieselbe Ausgangslage. Auch er weiß, dass Jesus der Messias sein soll, dass er sich selbst als dieser ausgegeben hat. Auch er sieht diesen mutmaßlichen Messias neben sich am Kreuz hängen. Aber er glaubt, dass Jesus wirklich der ist, der er zu sein behauptet. Man sieht das an dem, was er sagt. Erst weist er den anderen zurecht, erklärt ihm, dass Jesus im Unterschied zu diesen beiden Männern zu Unrecht am Kreuz hängt. Und dann bittet er Jesus selbst: Denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Dieser Mann glaubt, dass es mit dem Tod am Kreuz nicht vorbei ist, sondern dass das nur ein Schritt in das nächste Leben, in die jenseitige Welt ist. Und er glaubt, dass Jesus in dieser jenseitigen Welt regieren wird. Deswegen bittet er diesen angehenden König Jesus, an ihn zu denken im Jenseits. Das heißt, ihm im nächsten Leben Gnade zu erweisen, sodass er nach der irdischen Hinrichtung nicht auch noch im Jenseits Strafe für seine Vergehen bezahlen muss. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Predigttext, Vers 43, also genauer gesagt ein Predigtvers. Ja. Das ist eben eines der letzten Worte, die Jesus am Kreuz spricht. Die Antwort, die er diesem gläubigen Verbrecher gibt. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist nur eine kurze Antwort, aber sie hat es in sich. Jesus hat bisher dem Dialog der beiden nur zugehört. Jetzt, als er selbst angesprochen wird, schaltet er sich ein. Und das, was er dem Mann verspricht, ist viel großartiger als das, worum er gebeten wurde. Schauen wir uns das mal Wort für Wort an. Und wir machen das heute mal lustig. Wir fangen einfach hinten an und arbeiten uns dann zurück. Ganz am Ende steht das Wort Paradies. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was meint Jesus damit, wenn er vom Paradies spricht? Das ist ein Begriff, der im Neuen Testament ganz selten ist. Der kommt nur hier vor und dann noch einmal bei Paulus im 2. Korintherbrief. Und die, die vor einigen Wochen hier bei den Bibeltagen waren, die können sich vielleicht erinnern, da ging es am Montagabend um das Sendschreiben an Ephesus in der Offenbarung des Johannes. Und da heißt es ganz am Ende in Offenbarung 2, Vers 7, wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Die Offenbarung des Johannes erinnert damit ganz an den Anfang der Bibel, des Alten Testaments, an das erste Buch Mose, wo Adam und Eva im Garten Eden leben. Der wird nämlich in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments auch als Paradies bezeichnet. Und dieser Garten Eden, der steht für die Zeit vor dem Sündenfall, nach der Schöpfung, als alles noch gut ist, wo es heißt, Gott hat alles gut geschaffen. Mehr noch, in diesem ersten Buch Mose heißt es, dass Gott in dem Garten umhergeht. Er ist unmittelbar bei den Menschen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus hier diese Sprache für die jenseitige Welt verwendet. Der Mann hat vorher ein anderes Bild verwendet. Er hat von einem Königreich gesprochen. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Das ist auch kein schlechtes Bild. Das ist auch ein Bild, das Jesus auch oft verwendet in Gleichnissen über die zukünftige Welt. Aber was Jesus diesem Mann hier sagt, ist, ja, es geht für dich weiter. Du kommst in mein Königreich. Aber da wirst du nicht irgendein Untertan sein, der sich dem erhabenen König unterwerfen muss und ihm dienen wird, sondern da wirst du bei Gott sein. In Gottes wunderbarem Garten. Es ist ein bisschen so, wie wenn ein Kind sich wünscht, dass man mit ihm zum Spielplatz geht und man fährt mit dem Kind ins Phantasialand. Der Mann am Kreuz wäre schon glücklich damit, wenn er nach dem Tod nicht noch weitere Strafen erleiden muss. Was Jesus ihm zusagt, übertrifft alle Erwartungen. Gehen wir ein bisschen weiter vor im Vers. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das klingt ja erstmal nicht nach einer besonderen Aussage. Diese zwei Wörtchen kann man schnell überlesen. Aber auch hier hat es einen Grund, warum Jesus sie sagt. Er könnte ja auch sagen, noch heute wirst du im Paradies sein. Und damit wäre, wie ich gerade schon erklärt habe, ja, wären auch die Erwartungen des Mannes erfüllt und übertroffen. Aber Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Mit mir oder auch bei mir. Mit mir zusammen. Diese Zusage ist für den Verbrecher etwas ganz Erstaunliches. Ich habe vorher schon gesagt, dass wir in der Erzählung sehr wenig über ihn erfahren, aber es ist doch alles so berichtet, dass wir davon ausgehen können, dass er Jesus erst in diesen letzten Lebensstunden kennengelernt hat. Vermutlich hat er schon vorher von Jesus gehört, eben dass dieser Mann behauptet, der Retter zu sein, der Messias. Vielleicht hat er auch schon mal darüber nachgedacht, ob da was dran sein könnte, aber erst jetzt, eigentlich, wo es schon zu spät ist, begegnet er diesem Mann, als sie dieselbe Todesstrafe erleiden müssen. Und jetzt äußert er seinen Glauben am Kreuz. Und wir können uns vorstellen, dass da auch eine ganze Menge Reue mit dabei ist. Wäre er Jesus doch früher begegnet? Vielleicht hätte er auch einer von Jesu Jüngern werden können. Und vielleicht wäre er dann auch von der schiefen Bahn weggekommen und gar nie in diese Situation gekommen, in der er jetzt ist. Und jetzt sagt Jesus zu diesem Mann, du kommst ins Paradies und du kommst mit mir ins Paradies. Du wirst da bei mir, mit mir zusammen sein. Das heißt, all das, was der Mann verpasst hat, die Zeit, die er nicht mit Jesus verbringen konnte, all das, was er nicht von Jesus lernen konnte, dazu bekommt er jetzt eine neue Gelegenheit. Das kann er in dem neuen Leben, das Gott ihm schenkt, nachholen. Mit dem Jesus, den er in diesem Leben nur unter den denkbar ungünstigsten Umständen kennengelernt hat, wird er im nächsten Leben unmittelbar und zeitlich unbegrenzt zusammen sein. Und das bedeutet noch etwas. Implizit steckt da auch die Zusage drin, dass der Mann am Kreuz, der Verbrecher am Kreuz, seine Schuld los wird, dass sie ihm vergeben wird. Jesus hat schon in seinem Wirken in Israel, in den 3 Jahren, die er umhergezogen ist und gepredigt hat, hat er immer wieder Zeit mit Sündern verbracht. Also Leute, die als Sünder bezeichnet wurden, ja, Zolleinnehmer und Prostituierte und viele andere. Und er hat ihnen die Vergebung ihrer Sünden zugesprochen. Und so sagt er jetzt auch diesem Mann indirekt zu, dass seine Sünden vergeben sind. Dieser Mann, der gerade die Todesstrafe für seine Verbrechen erleidet am Kreuz, zu Recht, wie wir gelesen haben, der wird in der jenseitigen Welt nicht mehr als Verbrecher gelten, sondern er wird zum Team Jesus gehören, weil er Jesus geglaubt hat. Gehen wir noch einen Schritt weiter nach vorne. Da stehen noch 2 etwas unscheinbare, aber sehr wichtige Wörter. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jetzt denken Sie vielleicht, ist doch klar, die beiden hängen da am Kreuz, sterben jetzt demnächst und dann ist das Nächste, was kommt, ist, dass sie im Jenseits sind, ja, also am selben Tag. Aber die Sache mit dem Jenseits ist gar nicht so einfach. Wir lesen im Neuen Testament an anderen Stellen, zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief, auch davon, dass die Toten, die an Jesus geglaubt haben, erstmal schlafen und dann am Ende der Zeit auferweckt werden, wenn Jesus wiederkommt. Und über Jesus selbst haben wir gerade alle zusammen etwas bekannt. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten. Nicht heute, nicht am selben Tag, sondern am 3. Tage auferstanden von den Toten. Wie passt das zusammen, wenn Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein? Für manche Ausleger war das so ein großes Problem in der Vergangenheit, dass sie gesagt haben, wir müssen da irgendwie den Vers anders lesen, da ein bisschen was umstellen. Und sie haben dann gesagt, eigentlich sollte man das so übersetzen, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. So kann man dieses Problem ganz elegant umgehen, aber das wird dem Text nicht gerecht. Und das wäre auch ziemlich banal, wenn Jesus sagen würde, ich sage dir heute, ja, ist doch offensichtlich. Nein, es ist sicher gemeint, dass Jesus dem Mann sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie können wir das jetzt verstehen? Ich werde heute Morgen nicht versuchen, all diese Aussagen im Neuen Testament zu den Abläufen nach dem Tod unter einen Hut zu bringen. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema für Bibelabende. Wichtig ist für uns heute nur, dass auch dieses Wort heute Bezug auf die Bitte des Mannes nimmt. Der Mann hat ja darum gebeten, dass Jesus an ihn denkt, wenn er seine Herrschaft antritt. Das heißt ja, er geht davon aus, irgendwann dann nach dem Tod der beiden wird Jesus im Jenseits König werden. Also das klingt auch so, wie wenn da noch ein bisschen Zeit vergeht und dann tritt er seine Herrschaft an und dann, wenn man König wird, da gehört erstmal einiges dazu. Erstmal kommt die Krönung und Intronisation. Ja, dann unterwirft man die Feinde und verurteilt sie. Es gibt sicher ein mehrtägiges Bankett. Es werden neue Minister eingesetzt, ein Hofstaat. Man erlässt neue Gesetze und so weiter und so weiter. Es gibt viel zu tun für einen neuen König. Und dann eines Tages soll doch Jesus sich daran erinnern, ach ja, ich hab da ja mal am Kreuz gehangen und da war jemand neben mir, der hatte doch irgendeine Bitte. Und mehr will der Mann gar nicht. Das wäre schon super. Und jetzt antwortet ihm Jesus, du musst nicht warten. Ich muss mich nicht erst um x andere Sachen kümmern. Heute, sofort, wirst du mit mir im Paradies sein. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich meine Frau öfter mal enttäusche. Ja, ich schiebe gerne mal Dinge auf. Es gibt ja im Haushalt viel zu erledigen, also praktische Dinge, auch irgendwelchen Papierkram. Und dann muss meine Frau mich oft daran erinnern, kannst du noch das und das erledigen? Manchmal schaffe ich so einen Coup. Ja. Manchmal kriege ich das hin, sie zu überraschen, positiv. Und dann warte ich drauf, dass sie mich fragt, ja, hast du die Steuererklärung denn schon eingereicht? Auch so in dem Ton, dass eigentlich klar ist, sie rechnet mit einem Nein. Und dann sage ich, ja, das habe ich schon vor 3 Tagen gemacht. So ähnlich macht Jesus das mit dem Mann am Kreuz. Der Mann hofft, dass er eines Tages vielleicht Gnade erfährt, dass Jesus sich irgendwann wieder an ihn erinnert. Und Jesus sagt, es ist alles schon geregelt. Es gibt keine Warteschleife, es gibt keine Schlangenbildung. Du wirst heute mit mir im Paradies sein. Damit sind wir fast durch mit dem Wort Jesu. Aber nur fast. Wir müssen noch kurz ganz an den Anfang schauen. Jesus sagt, ich sage dir. Wörtlich steht da im Griechischen Amen, ich sage dir. Dieses Amen, das kennen wir ja eigentlich eher vom Ende eines Gebets. Aber Jesus verwendet das sehr gerne am Anfang von Aussagen. Und zwar, wenn er die Zuverlässigkeit einer Aussage besonders unterstreichen will. Andere Übersetzungen schreiben deswegen auch wahrlich, ich sage dir, oder ich sage dir die Wahrheit, oder ich versichere dir. Man könnte auch sagen, ich verspreche dir. Diese Übersetzung hier versucht, diese Eindringlichkeit einfach durch das bloße Ich sage dir auszudrücken. Ist aber auch egal, wie man es genau übersetzt. Auf jeden Fall macht Jesus deutlich, das, was jetzt kommt, was ich jetzt sage, das ist 100%iges Pfadfinder-Ehrenwort. Ja, das stimmt. Darauf kannst du dich verlassen. Aber kann der Mann das? Können wir das? Vielleicht sind heute Morgen ja auch einige hier, einige unter Ihnen, die sich das anhören und sich denken, das sind doch alles fromme Träumereien, das sind Wunschvorstellungen, mit denen wir uns über unsere eigene Sterblichkeit hinwegtrösten wollen. Ich habe selbst manchmal Tage, an denen ich mich das frage, bilde ich mir das alles nur ein? Vielleicht gibt es gar kein Leben nach dem Tod, kein Paradies, keine Gemeinschaft mit Jesus. Mit dieser Einleitung macht Jesus klar, es hängt letztlich alles an seinem Wort, wie es uns in der Bibel überliefert worden ist. Ich sage dir, ich verspreche dir. Du kannst es glauben oder nicht. Und damit sind wir wieder am Anfang. Eigentlich stecken wir alle in denselben Schuhen wie diese 2 Männer am Kreuz. Wir wissen, dass Jesus behauptet hat, der Messias, der Retter zu sein. In der Osterzeit haben wir das vor Augen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Wir lesen und hören unter anderem in dieser Predigtreihe über die letzten Worte Jesu, dass Jesus uns ein Leben nach dem Tod mit ihm zusammen verheißt. Und jetzt haben wir 2 Optionen. Wir können mit dem einen Verbrecher sagen, das ist alles Quatsch mit Soße. Jesus war sicher ganz nett, aber er war kein Messias. Es gibt kein Paradies nach dem Tod. Jesus ist am Kreuz gestorben und er konnte sich nicht retten und uns auch nicht. Oder wir machen es wieder andere. Wir sehen, wer und wie Jesus ist und wer wir selbst vor Jesus sind. Und wir glauben, dass er echt ist, dass er kein Verrückter ist, auch kein Scharlatan, sondern der Messias, der Retter, den Gott gesandt hat. Und dass sein Tod am Kreuz kein unglückliches Ende ist, kein Scheitern, sondern der Plan Gottes und der Weg in das neue Leben. Und dann können wir ihm auch glauben, wenn er uns antwortet, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Amen.
Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wir sind eine Hoffnungsgemeinde. Wir freuen uns auf dieses Paradies. Und ein Bild begleitet uns auch durch die ganze Bibel. Das ist, dass wenn wir im Paradies sind, wir am großen Hoffnungsmahl mit Jesus Christus teilnehmen. Wir sind dann eingeladen. Und deshalb ist es wunderschön, dass wir jeden Monat hier Abendmahl feiern dürfen. So ein kleines Abbild des großen Mahles ist unser Mahl. Auch mitten in der Passionszeit ist das Abendmahl ein Hoffnungsmahl und kein Trauermahl. Deshalb ist Freude angesagt, weil Christus uns seinen Tisch bereitet. Wir wollen beten. Heiliger und barmherziger Vater, du lädst uns ein an deinen Tisch. Mit den vielen, die an dich glauben, willst du Gemeinschaft haben und das auch schon hier und heute. Dafür danken wir dir. Vergib, wo wir dir untreu waren in der vergangenen Woche, wo unsere eigenen Interessen im Mittelpunkt standen, und du nach hinten gerückt bist. Sei uns gnädig und richte unseren Blick auf dich, denn von dir allein leben wir. Herr, erbarme dich. Heißt es, denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann auf Golgatha. Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Christe, du Lamm Gottes. Feiern, stellen wir uns hier vorne in eine Reihe. Sie wissen, wenn genug Leute da sind, setzen Sie sich erst noch mal hin. Es ist für jeden genug da. Wir feiern, wie in unserer Gemeinde üblich, das Abendmahl alkoholfrei. Es gibt einen Kelch zum Trinken und es gibt einen Kelch zum Eintauchen. Sie wissen ja, angesichts dieser wunderbaren Grippewelle, die doch viele übermannt hat, ist das Eintauchen vielleicht ausnahmsweise sinnvoller, aber man darf auch gerne trinken. Die Kinder sind herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Sie werden gesegnet und wir machen es auch gleich so, dass erst die Kinder vom Kindergottesdienst nach vorne kommen. Also bevor die ersten hier losstürzen, warten wir erstmal auf die Kinder, denn die können hinterher wieder hochgehen. Und während des Abendmahls singen wir Loblieder, um Gott die Ehre zu geben. Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich unser Herr ist.
des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Thank you.
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Thank you. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Dinge möchte ich noch bekannt geben. Morgen Abend ist unsere monatliche Presbyteriumssitzung. Bitte Sie herzlich, dass Sie für uns beten. Das brauchen wir auch gerade in dieser Zeit. Wir wollen uns morgen schwerpunktmäßig mit den Ergebnissen des Mitarbeiterwochenendes beschäftigen. Wir hatten ja über das Thema vitale Gemeinde gesprochen, da gibt es 7 Merkmale und uns ist aufgefallen, dass wir bei der Mitarbeiterwochenende uns so konzentriert haben auf 1 oder 2 Merkmale und wir wollen das noch ein bisschen erweitern. Dann möchte ich Sie auch in den nächsten Wochen zeitnah immer mal wieder über das Thema Pfarrwahl informieren. Das beschäftigt uns ja nur sehr. Wir hatten in mehreren Zeitschriften eine Ausschreibung. Und wir haben auch einige Rückmeldungen erhalten. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Ich kriegte diese Woche mit, eine Gemeinde hier in Wuppertal, die eine Pfarrstelle zu 75% ausgeschrieben hatte, die haben überhaupt keine einzige Rückmeldung bekommen. Und es ist eigentlich eine schöne Gemeinde. Und wir hatten ein paar und das empfinde ich immer so als so ein kleines Wunder Gottes. Und die wollen wir in der nächsten Woche mal anfangen, so vorzusortieren. Wir sind ja auch den Menschen, die sich bei uns melden, auch schuldig, dass wir uns dann zurückmelden. Und ich denke, dass wir bei der Gemeindeversammlung am 6. Mai dann auch schon ein Stückchen mehr sagen können. Lade ein, nächste Woche zum Gottesdienst hier im Paul-Gerhardt-Haus. Bernd Oeth wird predigen. Und am Ende werden wir auch Sebastian Sichelschmidt aus seinem Amt als Presbyter verabschieden. Es zerreißt ihn einfach, sie wohnen in Elberfeld und die Frau und die Kinder haben ein gutes Zuhause, auch da im Kindergottesdienst gefunden, ganz nah dabei. Da sind auch Kinder aus dem Kindergarten und es war einfach für ihn dann immer so ein Hin und Her und er wollte nicht, dass seine Frau in den einen Gottesdienst geht und er in den anderen. Das ist uns schlimm, sage ich jetzt einfach mal mit diesem Wort. Wir sind auch auf der Suche nach einem guten neuen Presbyter, gerade jetzt auch in der Zeit, wo es um die Pfarrwahl geht, wäre es wichtig, dass das Presbyterium auch vollständig ist, aber sonst natürlich auch. Heute Abend ist Anbetungsgottesdienst 18 Uhr. Ja, und dann was ganz Wichtiges. Nächsten Samstag, 9.30 Uhr, ist Putztag. Ich weiß, dass manche Familien samstags zu Hause putzen. Aber ab und zu müssen wir aus Paul-Gerhardt-Haus machen, wenigstens einmal im Jahr, ein bisschen gründlicher. Also, wer noch Freude hat, 3 junge Menschen haben sich gemeldet. Das finde ich schon mal klasse. Aber das reicht ja nicht, nee. Und dann können wir ja nicht immer Helmut Balke und seine Frau, die müssen ja auch mal putzen. Aber wir haben ja eigentlich noch mehr in der Gemeinde. Also, wir wollen das Haus ein Stückchen frühlingsfit machen. Wäre toll, wenn Sie noch dazu kämen. Es gibt auch leichte Arbeiten. Also, man muss hier nicht Stühle wuchten. Man kann auch Stühle Staub putzen und sowas. Das ist ja nicht so eine ganz schwere Arbeit. Ja, das ist das eine. Also, fände ich schön, wenn noch ein paar kämen. Ab 9.30 Uhr bis so gegen 13 Uhr. Und wenn ja jemand sagt, ich kann für 2 Stunden, ist es auch gut. Nur eine halbe Stunde kommen uns von der Arbeit abhalten. Das geht nicht. Außer jemand bringt Brötchen vorbei. Das geht immer. Kein Problem. Und jetzt am Dienstagabend treffen wir uns zum ersten Mal, um das Gemeindefest am Erntedankfest vorzubereiten. Wir haben ja beschlossen, obwohl wir noch keinen Pfarrer haben, wir machen dieses Jahr ein Gemeindefest. Ein schönes, großes, wo sich ganz viele beteiligen. Und wenn jemand sagt, also wir sind jetzt 6 Leute in der Vorbereitung, wenn jemand sagt, doch, ich will noch mitdenken. Das Arbeiten kommt später, aber erst mal das Vorplanen. Der möge mir hinterher noch eben Bescheid sagen. Ja, das war es an Abkündigungen. Jetzt lade ich Sie ein, dass wir zur Fürbitte aufstehen. In der vergangenen Woche wurden getauft Hanna Pauline Schmidt, Emilia Sophie Kliever und Arian Martina.
Herr, wir danken dir für deine Nähe in deinem Wort und im Abendmahl. Du willst uns spürbar nahe sein. Menschen stehen dir mit unterschiedlichen Einstellungen gegenüber. Die einen lehnen dich ab und spotten über dich. Anderen wird in der Begegnung mit dir plötzlich deutlich, wer du bist. Sie sehen sich selbst, ohne sich etwas vorzumachen. Noch in der Stunde des Todes bitten sie um deine Zuwendung. Auch wir kennen Menschen, die dich ablehnen. Wir bitten dich, durchbrich ihre Ablehnung und begegne ihnen. Wir haben schon oft von dir, deinem Leiden und Sterben gehört. Es ist uns leider oft selbstverständlich geworden. Wenn wir jetzt vor dir stehen, bewege uns neu zu dir hin. Öffne uns die Augen und Ohren für dich und dringe durch bis in die Tiefe unseres Herzens. Das bitten wir dich auch für die drei Kinder, die in der vergangenen Woche getauft wurden. Werde du ganz wichtig in ihrem Leben. Wir bringen dir alles Leid und Unrecht, von dem wir täglich hören. Menschen werden getötet, weil sie eine andere politische Meinung haben. Blinder Hass löscht Leben aus. An vielen Orten der Welt toben Kriege. Menschen werden getötet, hungern und müssen fliehen. Wir bitten dich, mache die Machthaber bereit zum Frieden. Auch für unsere neue Regierung bitten wir. Hilf, dass ein politisches Amt nicht der eigenen Karriere dient, sondern aus Verantwortung für die Bevölkerung unseres Landes übernommen und gestaltet wird. Uns alle mache bereit, uns in unserer Umgebung für Frieden und Verständigung einzusetzen. Lass etwas von deiner Liebe durch unser Leben sichtbar werden. Gemeinsam beten wir weiter. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich bitte Gott um seinen Segen für uns, für heute und für die ganze Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Sie können sich noch mal setzen und wir singen noch, Sie können auch stehen bleiben und wir singen noch das Lied 172.